Vielleicht gehört er zu den Menschen, die nicht denken können. Also
oder
die. Nein.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 111.
Voices.
Folge 111.
Lassen wir den nochmal.
Nee, komm, wir lassen laufen. Damit legen wir los. Herzlich willkommen zu einer Folge Couple Off über Stimmen.
Hallo.
Iris, wie seltsam, dass wir jetzt erst über dieses Thema sprechen. Mit deinem bist du sowas von prädestiniert dafür. Da hätten wir längst mal drüber reden müssen. Weißt du, wie gut du damit nach Japan passen würdest?
Hä? Warum?
Genau deswegen. Ich habe Folgendes gelernt von einer Japanerin auf TikTok. Was man sagt anstelle von, oh, ich bin ja überrascht. Da sagt man in Japan Folgendes. Das bist so du, oder?
Das ist so gut. Das ist die erste Fremdsprache, die ich fließend sprechen kann.
Du wärst in Japan einfach permanent überrascht. Du müsstest nur noch zwei andere.
Und so bin ich auch im Leben. Ich fühle mich in meinem Kern. Ich ja, eigentlich, jetzt wisst ihr es, ich spreche Japanisch. Das ist mein Kern.
Die anderen zwei Ausdrücke, die du noch lernen müsstest, die sich aber mit demselben Vokal ausdrücken lassen, sind, ach, das wusste ich ja gar nicht, ich bin interessiert, oder das ist ja interessant, sagt man in Japan Folgendes.
Das sind ja die Zwischenlaute, die du immer wegschneidest im Podcast.
Als ob du immer sagen würdest.
Manchmal röchel ich und merk's nicht. Wenn ich super konzentriert bin, ne?
Ja.
Dann höre ich dir wirklich. Also ich hätte die richtig.
Das könnte man auch missverstehen.
Ich hatte mal in der Agentur eine, mit der ich gearbeitet habe. Und wenn die super konzentriert war, dann hat die angefangen, mit dem Kaugummi zu kauen und zu schnaufen. Mhm. Die hat dann wirklich. Und die hat das so laut gemacht. Sorry für alle jetzt gerade.
Ja, ich glaube, man muss sich entschuldigen. Wir haben einige, die an Misophonie leiden. Die uns auch geschrieben haben, speziell zur Folge heute. Ich leide an Misophonie.
Sorry, aber ich musste das stundenlang, tagelang ertragen.
Und dann, die hat sich nicht entschuldigt.
Die hat sich gar nicht entschuldigt. Die hat es nicht gemerkt, wenn sie das gemacht hat.
Der letzte Laut, den ich gelernt habe, ist für, ich habe keine Ahnung. Der ist eigentlich derselbe wie, oh, das wusste ich ja gar nicht, das ist ja interessant. Nur höher, nämlich folgender. Was gibt's noch Neues?
Du hast es geschafft, Matthias.
Was?
Du hast eine Zeitkooperation. Du bist seriös geworden. Das ist richtig krass, Mann.
Nein, ich bin das unseriöse Element in einem seriösen neuen Format.
Nein. Ich bin das unseriöse Element in eurem Element da drin.
Was?
Matthias ist jetzt
der Ringer der Woche.
Der Ringer der Woche, genau. Bei der Zeit. Und du machst PR-Beratungen für dieses Format.
Also, es gibt einen neuen Videopodcast von Zeit Online, er heißt Was jetzt? Die Woche. Manche von euch kennen vielleicht schon den reinen Audiopodcast, der täglich zweimal erscheint. Was jetzt? Also, da werden einfach immer die Nachrichten, finde ich gut, verdaulich, schön, schnell, verständlich.
Ich höre das auch immer, ja.
Ja, die werden da zusammengefasst. Und jetzt machen sie eben dieses wöchentliche Format mit Video, mit Moderation, oft mit Gast. Und da bin ich dann so am Schluss, zumindest jetzt bei der ersten Folge, am Schluss eingespielt. Als unseriöses Element, Iris. Jetzt erklär mir, warum bist du das unseriöse Element in unserem seriösen Gefüge? Verstehe ich nicht.
Das war gestern so witzig. Ich habe das geteilt auf LinkedIn.
Ach so.
Und habe dabei geschrieben, dass so, hallo LinkedIn, bin momentan nur am Super Mario zocken, aber hier ein Update, Matthias ist da und da dabei. Und die Zeit hat das geteilt.
Ja.
Die hat das auf LinkedIn geteilt. Ich habe Tränen gelacht gestern, weil ich schon so unseriös auf LinkedIn bin und erzähle, dass ich Super Mario zocke, während alle anderen sich total geil verkaufen und von ihren Erfolgen erzählen. Ich kriege das einfach nicht hin, das zu machen auf LinkedIn. Und dann teilt's auch noch die Zeit.
Super Mario war ein Geburtstagsgeschenk für dich. Herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal. Du kriegst jetzt auch gleich im Thema, direkt wenn wir anfangen, noch ein nachträgliches Geschenk von mir. Das habe ich mir extra für die Folge aufgehoben. Vorher will ich noch kurz erzählen, dass wir Feedback bekommen haben für die eine Hörerin aus der letzten Folge über Tabus, die vom Wummern gesprochen hat, davon, wie sie ihren Kopf als Einschlafritual aufs Kissen haut. Ne? Das hat einen Namen, Jaktation. Und das war eine Handvoll von Leuten, die sich gemeldet haben, die entweder selber genau das oder was Ähnliches haben oder jemanden im engen Umfeld haben. Also sie ist nicht allein. Mein Lieblingssatz von einer Hörerin, die davon geschrieben hat, dass ihre Cousine das auch hat, war, dass sie oft ins Bett geht mit den Worten, ich gehe jetzt bumsen.
Ich finde das so schön an diesem Podcast hier, dass jemand sagt, hey, ich hab da was, ich erzähl's euch mal und vielleicht haben das auch andere Leute und es kann mir helfen.
Ja.
Das ist mein ganz großer Traum, dass wir das noch größer machen könnten, weil das brauchen wir.
Ja.
Ich hatte doch jetzt neulich dieses Erlebnis, da hatte eine Freundin mir geschrieben und hat gesagt, hey, ich habe mich jetzt auch untersuchen lassen, ich habe es auch mit dem Herzen und mir steht eine Ablation bevor. Mhm. Kam raus, sie hat exakt das Gleiche wie ich, so wie es aussieht. Und dann haben wir uns so von den Symptomen erzählt. Und sie hatte genau das Gleiche. Ich hatte damals zum Beispiel so Schüttelfrost, wahnsinnige Zitteranfälle, ich konnte bestimmte Sachen plötzlich nicht mehr essen, Schwächeanfälle, bla bla bla. Und die Ärzte haben immer gesagt, das hat nichts damit zu tun, weil sie das nicht kannten.
Mhm.
Und jetzt auf einmal mit Daten und mit anderen Leuten und man tauscht sich aus, merkt man, doch, da gibt's Zusammenhänge.
Ja.
Das finde ich halt so spannend. Also wenn das wäre eigentlich mein großer Traum, dass wir so eine anonyme Datenbank hätten, wo die Leute schreiben könnten, welche Symptome, was, wie, und dann könnte man sich darin bedienen. Aber es geht halt natürlich nicht wegen Datenschutzproblemen und so.
Ja.
Aber vielleicht kann man sowas hier ein bisschen in dem Podcast machen, wo die Leute freiwillig in einer Sprachnachricht sagen, hey, ich suche da jemanden.
Ja.
Vielleicht weiß jemand, was es sein könnte.
Und dann ist es auch keine Verletzung von Datenschutz, wenn wir das schaffen, zeitlich, euch untereinander vernetzen. Also
ja.
Nachrichten weiterleiten und eventuell Kontakt herstellen.
Das schaffen wir natürlich nicht immer, aber wir versuchen es.
Und dann gibt es anscheinend Aliens, haben wir als Neuigkeiten aus den USA erfahren. Aus einer Kongressanhörung, wo einer saß und das erzählt hat und Fragen dazu beantwortet hat.
Baba Wanger hat es vorhergesagt.
Ja. Was hat sie nicht vorhergesagt?
Die hat doch auch gesagt, dass dieses Jahr ein Sonnensturm ist.
Ja.
War auch, oder?
Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Ja, interessiert uns nicht so richtig mit den Aliens, ne? Keiner reagiert so, wie erwünscht.
Ach, ich weiß nicht. Momentan ist es so, da sagt immer irgendjemand was. Und normalerweise ist es ja dann so, du musst ja, um viral zu gehen, sofort eine Reaktion auf etwas haben. Weil dann weißt du, dann gehst du viral. Mit Twitter oder mit TikTok und so.
Ja.
Und ich bin momentan so, dass ich mir denke, oh ne, erstmal abwarten. Nächste Woche heißt es dann wieder, nee, das war gelogen und nee, doch wieder anders. Ich warte erstmal ab. Der soll erstmal kommen, der Alien. Der soll sich vorstellen,
ja.
Der soll sagen, hey, ich bin irgendwie da.
Ja, das wäre was anderes, wenn er die Pressekonferenz
wenn er da sitzen würde.
Ja.
Ich sage die ganze Zeit, er, vielleicht ist es auch eine sie, vielleicht gibt es gar kein Geschlecht. Vielleicht ist es ganz anders.
Sehr wahrscheinlich sogar.
Ja. Und wenn ich das erstmal sehe, wie sieht ein Alien aus, dann werde ich mich darüber unterhalten. Vorher sollen das die anderen klären. Ich habe momentan ganz andere Probleme.
Das ist übrigens auch die Hauptreaktion, die ich von Leuten aus den USA höre. Ich habe momentan ganz andere Probleme. Und deswegen bleibt die große Aufregung, der große Wow-Effekt einfach aus. Die Leute haben einfach andere Scheißprobleme.
Was ist dein Scheißproblem?
Und zwar ist mir schon in meiner Jugend aufgefallen, dass ich nur das Gefühl habe, mir etwas zu gönnen, wenn es mir in irgendeiner Form schadet. Also, dass ich dann so denke, oh, da habe ich mir so richtig was gegönnt, da muss das was Ungesundes sein oder was Schlechtes. Und ich esse total gerne so Gemüsesticks mit Hummus oder so. Aber wenn ich auf der Couch sitze und ich hatte einen harten Tag und will mich belohnen, dann muss ich Chips essen. Obwohl mir was Gesundes auch schmecken würde. Aber da habe ich einfach das Gefühl, ich mache jetzt weiterhin so Sachen, die gut sind für mich. Und das ist dann, gibt mir dann nicht so dieses Gefühl, dass ich mir was gegönnt habe. Und das finde ich sehr schlecht. Und das geht auch mittlerweile so weit, dass ich dann zum Beispiel mir Sachen gönne, die dann so in Plastik verpackt sind. Und das ist total dumm eigentlich und paradox. Und manchmal frage ich mich, ob wenn meine Mutter mich so erzogen hätte, dass sie mir nicht erklärt hätte, was gut ist und was schlecht, dass es dann andersrum wäre und ich gesunde Sachen irgendwie als geiler empfinden würde.
Fun Fact, Iris hat gerade eine Pause eingelegt nach dieser Sprachnachricht und Chips geholt. Die haben wir uns jetzt gerade erstmal gegönnt. Jetzt bin ich gespannt, ob du, nachdem du das getan hast, ihr scheiß Problem lösen kannst.
Also erstens bin ich mir nicht sicher, ob Chips so schlecht sind. Bei Pommes bin ich mir sogar überhaupt nicht sicher, weil Pommes sind toll. Aber ich glaube, das sind alles Imageprobleme, die wir haben mit gesunden Sachen.
Ach was.
Als ich damals in den Prenzlauer Berg gezogen bin, habe ich Unverträglichkeiten bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, jetzt werde ich so eine. So eine, die gar nicht mehr verwegen ist, gar nicht mehr wild ist, sondern nur noch eine, die sagen muss, das vertrage ich leider nicht. Und irgendwann mal kriege ich so Birkenstockschuhe und irgendwann mal trage ich Socken mit Birkenstock und dann laufe ich so durch die Gegend und ich reg mich über alles auf und ich bin super vorsichtig bei allem. Das bin ich auch zum Teil geworden. Aber es ist schon so, als ich irgendwann mal verstanden habe, zum Beispiel jetzt mit dem Rauchen. Ich fand Rauchen immer cool und verwegen. Und
in Birkenstock-Sandalen an der Hirsetheke im Bioladen. Mhm.
Und dieses Bild von Freiheit und so, ne? Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal gecheckt, ey, das war ja der Marlboro-Mann. Mhm. Und dieses Bild von Freiheit, was da überhaupt in der Werbung konzipiert wurde, das ist einfach nur ein konzipiertes Bild. Und dann haben das ganz viele Filme mit aufgenommen und so. Und wir in der Gesellschaft, wir wollten dann auch so ein bisschen so sein, wie diese Leute aus den Filmen und aus der Werbung. Und wenn man das dann irgendwann mal versteht, dann kannst du das auch mit einer Apfelsine haben. Ohne Mist, du kannst das Bild der Freiheit mit einer Apfelsine haben.
Also der Marlboro-Mann sitzt auf seinem Pferd, hat ein Lasso am Ledersattel an der Seite
und
reitet langsam in den Sonnenuntergang und isst eine Mandarine am besten auch noch.
Und dann hast du es, dann hast du die Freiheit und du schmeckst sie. Ja. Und das ist teilweise wirklich viel Werbung und Image. Mhm. Und wir müssen das einfach neu in unserem Kopf formen.
Ich glaube, diese Antwort ist absolut angemessen. Mindestens so in ihrer Komplexität. Wahrscheinlich ist es noch viel komplexer. Also hoffentlich kannst du mit deinem Scheißproblem schon mal so ein bisschen eine Lösung für dich finden, dass du das anders denkst, anders formst, dieses Image. Aber ich habe fast das Gefühl, Iris, das ist nochmal eine ganz eigene Folge. Guilty Pleasures. Weil wenn du die Werbung als einen Grund nennst, das ist ein Element. Ich glaube, das geht noch, das ist die komplette Kultur. Warum haben wir dieses Verständnis von Schuld und Genuss?
Oh ja, finde ich gut. Wollen wir das als nächste Folge machen?
Hätte ich Bock drauf. Wenn ihr auch Bock drauf habt, schickt uns Sprachnachrichten dazu. Scheiß Probleme. Ihr könnt auch wieder mal einen Shit-Move schicken. Dann haben wir mal wieder einen Shit-Move der Woche in der Folge. Guilty Pleasures. Und jetzt kommen wir in unser heutiges Thema. Das Thema.
Voices. Werbung. Leute, es ist passiert. Ich habe gekocht mit HelloFresh.
Und es hat fantastisch geschmeckt.
Und damit haben wir beide nicht gerechnet. Nein. Weil wir sind an dem Tag aus dem Urlaub zurückgekommen und ich hatte so einen Jetlag. Ich habe ihn immer noch.
Ja, ich auch.
Und ich bin während des Kochens die ganze Zeit in Sekundenschlaf gefallen.
Iris hat einfach ewig diese Rezeptkarte angestarrt, die ja eigentlich total einfach ist. Übrigens, der Jetlag ist nicht der einzige Grund, warum ich nicht damit gerechnet habe. Das ist vielleicht...
Was?
Ja, du hast noch nie so gut gekocht, muss ich wirklich sagen.
Das war wirklich gut, ja.
Es gab die Gnocchi mit grünem Spargel. Und wirklich genau, wie wir es uns vorgestellt haben, wir kommen aus dem Urlaub zurück und das Paket wartet vor der Tür auf uns.
Das war so super, weil wir haben natürlich vorher nicht einkaufen können. 3 Wochen weg,
ja.
Leerer Kühlschrank und trotzdem konnte man was Frisches essen.
Jetzt die entscheidende Frage für mich. Machst du weiter damit? Oder war das jetzt eine Ausnahme?
Kommt drauf an. Du und ich, wir sind ja ein unterschiedlicher Typ.
Ja.
Ich würde jetzt gerne jede Woche das Gleiche bestellen.
Ich auf gar keinen Fall. Und ich glaube, da ist HelloFresh so ein bisschen mehr auf meiner Seite, weil die Vielfalt an Rezepten echt groß ist und das jedes Mal sehr durchwechselt. Klar, man kann Rezepte nochmal neu bestellen, aber ich achte eher darauf, dass es immer was Neues ist, weil ich ja dabei auch was lernen will. Hast du was Neues gelernt?
Ja, schon. Und deswegen will ich das nächste Woche wiederholen.
Okay, den Stoff vertiefen, verstehe. Ja. Wir haben wie immer einen Code für euch. Es ist auch der gleiche geblieben. HF Couple Off. Alles groß geschrieben und alles zusammengeschrieben. Ich buchstabiere nochmal. HFCOUPLEOF.
Damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro. Es gibt kostenlosen Versand für die erste Box und der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig.
Auch in Österreich und der Schweiz warten Rabatte. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes.
Das war Werbung.
Also Iris, wie versprochen, fängt das Thema damit an, dass ich dir ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk mache. Ich weiß, dass du dir das schon immer gewünscht hast und du hast keine Ahnung, was es ist. Und dass ich es für dich besorgt habe. Und es hat mit unserem Thema zu tun, du wirst jetzt herausfinden, warum. Bitteschön.
Was ist das? Das ist so ein Ding!
Alle wissen genau, was du meinst.
Wie geht es an?
Unten bei On, jetzt musst du es laut machen.
Okay. Okay, warte. Hallo, Matthias.
Manche von euch haben es vielleicht erkannt. Okay, du musst es ausmachen, sonst redet das mir jetzt die ganze Zeit nach.
Das ist so witzig, dieses Ding.
Der Hamster, mit dem Teddy Teclebrand in Last One Laughing die ganze Zeit gerockt hat.
Ey, da habe ich auf dem Boden gelegen. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich will unbedingt so einen Hamster haben. Und jetzt habe ich so eins. Das wird der Knaller hier.
Ja, und es ist unser erster Couple of Gast im Übrigen. Wir hatten noch nie einen. Jetzt ist es Hamster Gerald mit seiner Echolalie. So nennt man das in der Psychologie und in der Sprachwissenschaft. Echolalie.
Wenn man nachmacht.
Genau. Also bei kleinen Kindern ist das eine völlig normale Entwicklung, da gehört das dazu. Wir lernen am besten über Imitation. Das muss auch dann oft noch überhaupt keinen Sinn haben, was man sagt, einfach nur nachgelallt, was man hört. Aber es ist auch Bestandteil von Sachen wie zum Beispiel bei Tourette-Syndrom oder so. Da gehört das dann auch manchmal dazu.
Ich habe eine Sprachnachricht, mit der ich jetzt erstmal starten möchte im Thema, über die ich mich sehr gefreut habe.
Oh ja, ich weiß, welche du meinst.
Zu eurer nächsten Podcast-Folge ist mir gleich erstmal eingefallen, dass ihr uns hier eine Stimme gebt. In keinem anderen Podcast ist mir das überhaupt erstmal so aufgefallen, dass so viel mit der Community gemacht wird. Und ich glaube, dafür muss man euch auch mal danken. Mir ist es aufgefallen, weil ich bin 16 Jahre alt und in meiner Familie, ich habe 2 größere Geschwister und ich werde immer so ein bisschen überstimmt, was so meine Stimme angeht. Und ich werde immer auch so abgetan, so ja, du bist ja die Kleine, du hast ja nicht wirklich so was zu sagen. Aber bei euch ist es eigentlich scheißegal, wie alt man ist, wenn man was Cooles sagt oder eine coole Frage hat oder sowas, dann ihr gebt jedem eine Voice und ihr hört ja quasi auch nur unsere Voices in den Sprachnachrichten und wisst sonst quasi gar nichts. Das ist mir gleich mal so eingefallen.
Also vielen Dank.
Ja.
Und ich denke, für uns ist das so eine Übung, eine kreative Übung auch. Also wir hören ja immer nur eure Sprachnachricht und wir wissen gar nicht, wer ihr seid, wie alt ihr seid, was ihr sonst so im Leben macht.
Ich schon. Ich höre das alles an euren Stimmen. Da kommen wir gleich zu.
Und ich finde es einfach schön zu sehen, dass wir nur anhand dieser Sprachnachricht verschiedene Meinungen, Ansätze, ja, Geschichten hören und mich bringt das auf jeden Fall mehr mit euch zusammen. Ich kriege dadurch eine differenziertere Meinung auch. Also ich merke, dass ich ja selber nach 2 Jahren Couple Off viel differenzierter bei vielen Sachen bin, als ich es vor 2 Jahren war.
Das
durch euch.
Geht mir ganz genauso. Und es ist auch wirklich der Langzeitpunkt, dass für mich so ein Projekt wie ein Podcast, in dem man in jeder Folge über ein neues Thema redet, nur dann wirklich langfristig funktionieren kann, wenn da alle mitreden. Also solange ihr uns Nachrichten schickt zu einem Thema, fühlt sich das für mich jede Woche nicht nach einem neuen Kraftakt an. Oh, jetzt müssen wir wieder was irgendwie uns aus den Fingern saugen. Nee, alle reden mit.
Ja.
Und man spürt daran, ob es auch was mit euch macht, ob es euch interessiert. Ja, das ist dadurch jetzt nicht so nur dein und mein Podcast.
Möchte euch übrigens auch loben. Zu dieser Folge war innerhalb von 1 Stunde, hatten wir so viel Material an Sprachnachrichten, waren fertig mit der Vorbereitung.
Dann los, dann stürzen wir uns mal rein. Ich habe direkt eine Frage an dich, die ich dir weiterleite von Chico. Chico hat mir ein Funfact geschickt. Er hat gesagt, deine Stimme im Kopf kann weder flüstern noch schreien. Ist das bei dir so?
Doch. Also ich schreie gerade in meinem Kopf, das funktioniert.
Bei mir genauso. Ich war nämlich auch irritiert davon und habe ich gedacht, okay, frage ich dich in der Folge.
Vielleicht gehört er zu den Menschen, die nicht denken können. Also oder die, nein, so weil
die
nicht.
Die Community erstmal schön gelobt haben. Chico, vielleicht kannst du nicht denken.
Nein, das war die. Sondern ich habe eine Sprachnachricht dazu. Das meine ich, was in der Sprachnachricht ist. Ich spiele es ab.
Weiß ich nicht, ob das nur mir so geht. Ich habe schon von ein paar Menschen in meinem Leben damals gehört, dass die nichts denken können. Also jeder denkt ja auch anders, manche denken ja an Bildern und so. Und ich habe auch eigentlich alles so gefühlt, Bilder und auch viel Stimme im Kopf. Und auch wenn ich versuche, nichts zu denken, denke ich ja gerade, dass ich jetzt nichts denke. Also total dämlich. Und ich merke manchmal auch, dass wenn ich irgendwie mich konzentriere, dass im Hintergrund immer so Gebrabbel läuft, aber gar nicht so wirklich, wie sagt man das, gar nicht so wirklich erkennbar oder hörbar, was diese Stimme redet. Und es sind aber irgendwie Gedanken,
Klingt jetzt wahrscheinlich, als ob ich schizophren wäre. Ich habe keine Ahnung, vielleicht bin ich es ja auch. Ich weiß nicht, ob es normal ist. Mein Kopf kann nie leise sein. Und auch wenn es ganz leise ist und ich mich wirklich drauf konzentriere, jetzt mal in Ruhe einatmen und so und runterfahre. Und es ist immer irgendein Ton im Kopf. Sei es jetzt, wie gesagt, dieses Gebrabbel, wo unhörbar ist, was diese Stimme wirklich sagt oder meine Stimme im Kopf halt, die sich auch anhört wie ich. Meistens. Oder ja, also vielleicht geht's andere auch so. Vielleicht könnt ihr das irgendwie einordnen.
Okay, jetzt weiß ich, was du meinst mit Leuten, die nichts denken können.
Ich kann auch nichts denken.
Ja?
Mir fällt das gerade auf, ja. Ich hab keine Stimme im Kopf. Ich rede auch nicht. Ich wurde nämlich auch gefragt, ob es Leute gibt, die in der Ich-Perspektive, also aus welcher Perspektive redet man mit sich selber im Kopf?
Ja.
Anscheinend gibt es da unterschiedliche Perspektiven. Manche reden in der dritten Person mit sich, manche in der Ich-Perspektive, manche eure Exzellenz, ja.
Das wäre doch was für dich.
Ich rede gar nicht, ist mir aufgefallen. Bei mir ist einfach, da ist nichts, da bewegt sich nichts, da ist komplette Ruhe.
Das wird sich durch deinen Hamster jetzt wahrscheinlich ändern.
Ja.
Wenn du den viel benutzt, dann wirst du alles, was du hörst, einfach in deinem Kopf immer...
In deinem Kopf immer.
Nochmal wiederholen. Bei mir ist es, glaube ich, durchs Schauspiel stark beeinflusst, dass die Stimme im Kopf definierter geworden ist. Weil ich Text immer stumm lerne. Ich lese den und denke mir dabei immer schon, wie gehört der denn gesagt? Oder was ist da alles mit drin in der Sprache schon? Weil alles immer einen sehr vernetzten Sinn macht. Mit wem spreche ich? Was will ich damit erreichen? Und so. Wenn das mit so vielen Dingen verknüpft ist, dann kann ich mir den Text erstens leichter merken und zurück zum Thema mit der Stimme. Die Stimme im Kopf wird dadurch komplex.
Okay, Matthias, ich finde es sensationell, dass wir heute dieses Thema haben. Mhm. Und du hast eigentlich schon eine Einleitung gegeben. Als wir zusammengekommen sind,
ja,
wolltest du... Bevor wir zusammengekommen sind, wolltest du mich erstmal hören.
Richtig.
Ein Telefonat mit mir haben. Und ich wusste, also ich habe dich dann angerufen und wusste, okay, dieses Telefonat, war wie ein Bewerbungsgespräch. Für mich war das.
Weil ich dich auch direkt gefragt habe, wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ja, es war ein Bewerbungsgespräch. Ich wusste, ich darf das jetzt nicht verkacken am Telefon. Aha. Ansonsten trifft dieser junge Mann mich da jetzt nicht.
Das habe ich aber nicht kommuniziert. Woher wusstest du das?
Matthias, du hast mich direkt gefragt, ob wir telefonieren können. Und du hast es mehrmals gefragt und ich habe mir gedacht, okay, der hat irgendwas mit Stimmen.
Du stellst das so dar,
und du hast
als ob
dann
ich
sogar
das einfach immer wieder geschrieben hätte. Können wir telefonieren? Können wir bitte telefonieren?
Ich stand ja damals am Supermarkt, mhm, und wusste, ich muss diesen jungen Mann jetzt anrufen, ansonsten steht unser Date nicht. Und was habe ich gemacht, bevor ich dich angerufen habe? Ich habe tief durchgeatmet. Mhm. Und ich war nicht wie vorher, meine Stimme war vorher hier ungefähr, weil ich aufgeregt war. Dann war die ganz weit oben. Ich habe tief durchgeatmet und habe angerufen.
Und direkt gesagt.
Und habe gesagt, hallo Matthias, hier ist Iris. Ja. Und ich habe schon direkt gehört, der mag meine Stimme.
Ja. Aber woher wusstest du das? Das will ich von dir verstehen. Weil ich habe dir hinterher erst all das gesagt, wie wichtig mir eine Stimme ist. Woher hast du es da schon gewusst?
Ich weiß nicht. Es ist ganz komisch. Bei mir läuft ja alles über das Visuelle ab. Ich habe ja auch an deinen Bildern auf Tinder gesehen, dass du anders bist. Und ich kann dir nicht beschreiben, was es waren. Es waren 3 verschiedene Bilder und es waren 3 Porträtschüsse. Mhm. Und ich dachte, okay, nicht zu viel Inszenierung, nicht zu wenig, ein gutes Lächeln, natürlich. Und ich weiß nicht, ich war hyped. Ich habe sofort gedacht, okay, ich muss diesen Kerl kennenlernen. Und das habe ich nie. Ich habe das wirklich nie, dass ich so denke, okay, ja, da muss ich jetzt dranbleiben. Das habe ich ganz selten, bei ganz wenigen Menschen.
Ich musste ja bei dir ein bisschen nach der Stimme gehen, weil deine Tinder-Bilder, da hast du dich ja ein bisschen versteckt. Das war meistens so ausgeleuchtet, dass man vor allem deine Silhouette sehen konnte. Und in einem Porträtschuss hast du halt ein Spiegelei vor deinem Gesicht gehabt. Da musste ich mir ja überlegen, okay, wie ist denn die Stimme? Was ist da für eine Persönlichkeit drin? Weil das Schreiben mit dir war ja super, aber wenn du dann am Telefon gesagt hättest...
Aber ich habe das schon am Telefon gehört, dass du so, hi, und es, du warst überprüfend am Telefon. Aber ich war auch erleichtert, du hattest auch eine sehr schöne Stimme.
Du hast auch drauf geachtet, oder?
Ja, natürlich, ich achte schon darauf, ja.
Aber du eher intuitiv.
Es ist zum Beispiel, wenn ich jetzt Musik höre, mhm, ich achte auf Melodien, ich achte nie auf den Text, Ich achte noch nicht mal auf die Gesangsstimme. Ich habe dich gebraucht, um festzustellen, dass Bob Dylan ja gar nicht singen kann. Und du kannst ja Bob Dylan noch nicht mal hören, weil du diese Stimme unerträglich findest. Das ist für dich pure Qual, Bob Dylan zu hören.
Jetzt machst du mir Feinde.
Ja.
Das hatte ich schon ein paar Mal, wenn ich gesagt habe, ich mag Bob Dylan nicht so. Weil mir das
aber
so
es ist ja nur die Stimmfarbe,
ja,
die du nicht gut findest.
Ja.
Und bei manch anderen Songs, die ich über alles geliebt habe, habe ich immer in dein Gesicht gesehen und habe gemerkt, Matthias verzieht das Gesicht. Und für dich war das dann ganz unangenehm, diese Stimme zu hören. Und du hast einen ganz unangenehmen Charakter auch manchmal rausgehört. Und das habe ich gar nicht. Und das finde ich so faszinierend, dass du deine Welt über Sprache und Stimmen wahrnimmst, während ich meine Welt rein durch
das Visuelle, aber auch durch Gerüche. Du bist auch ganz stark olfaktorisch geprägt.
Ja, Gerüche, Visuelle, aber auch vor allem so das Emotionale. So was ist so zwischen den Zeilen und dann auch die Melodien, welche Stimmung. Ich finde es auch faszinierend, dass wir zusammen sind, weil es ist ja dann wie eine Superkraft, die dann, weißt du, wie bei Super Mario. So, das ist so, mit dir im Team bei Super Mario zu spielen, ist perfekt. Und im Leben auch.
Oh, das geht mir mit dir natürlich genauso. Ich bin ganz gerührt davon.
Was bist du denn jetzt gerührt? Mir geht es doch darum, dass wir zwei unterschiedliche Auffassungen von Wahrnehmungen haben. Das ist doch mega spannend. Ich wäre bescheuert, wenn ich das nicht, ich brauche nicht noch eine emotionale Person an meiner Seite. Das ist ja zum Kotzen dann. Weil ich sehe das gar nicht. Durch dich lerne ich das alles erst. Ich höre Bob Dylan ganz anders als vorher.
Wie hörst du ihn denn?
Leider genau so. Das ist halt echt schade.
Aber dann lass mich kurz ein gutes Wort auch über Bob Dylan sagen. Nicht, dass ich habe schon mal einen Mittelfinger ins Gesicht gehalten bekommen, weil ich so gesagt habe, Bob Dylan ist nicht so meins. Zack,
alles klar.
Direkt vor der Nase ein Mittelfinger von jemandem.
Das war also dein gutes Wort über Bob Dylan.
Nein,
und
das
dann
noch
kommen
nicht.
Dann kommen wir jetzt zu der nächsten Sprachnachricht. Ich habe jetzt noch eine weitere Sprachnachricht. Ich will von dir wissen, wie du diese Stimme findest.
Okay.
Bei Couple of Voices denke ich an die Community von JazzmusikerInnen, zu der ich auch gehöre und die wir alle versuchen, ständig unseren eigenen Sound, unseren eigenen Ausdruck oder beziehungsweise eben unsere eigene Stimme zu finden. Und ich fand, das ist ja in deinen Stories schon angedeutet, ich fand es total passend, diese Metapher von Stimme als ein Symbol für den Output, den wir haben, für das, was wir der Welt mitteilen wollen. Und fand diese Metapher eben ganz besonders für den Bereich Musik, der eine große Rolle in meinem Leben spielt, unheimlich passend. Liebe Grüße.
Ist das nicht eine fantastische Stimme?
Ja.
Hörst du das raus? Er hatte schon mal Sprachnachrichten geschickt, dann habe ich ihm irgendwann mal gesagt, du musst unbedingt irgendwas mit deiner Stimme machen, Florian. Irgendwas. Ich finde diese Stimme so fantastisch. Also wenn sich irgendjemand für seine Stimme interessiert, nutzt die. Ich würd stundenlang zuhören.
Ich auch. Bei ihm ist zum Beispiel mein erster Gedanke, wenn ich diese Stimme höre, dass die so schön, ich würde das Wort angebunden verwenden. Also die ist nicht irgendwo in einem Bereich seines Körpers festgelegt, dass er nur irgendwo kehlig klingt und darauf ist es beschränkt oder irgendwo nur nasal oder so, sondern es ist überall. Aber es ist dabei nicht eitel, weil das passiert ganz vielen. Gerade aus dem Bereich Schauspiel kenne ich diese Leute, die eine sehr gut angebundene Stimme haben, die überall im Körper resoniert. Bis in die Füße runter spürst du die Vibration und dann lieben die diese Stimme so. Und das hörst du dann halt auch, wie sehr sie sich selber genießen und darin baden, dass es gerade bis in die Zehen runter vibriert. Furchtbar. Und er bleibt halt locker und geht spielerisch damit um.
Also ich höre an dieser Stimme einen Charakter raus. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was er für einen Charakter hat, ne?
Mhm.
Ich höre jemanden raus, der sehr gesettelt ist.
Ja.
Und wenn jetzt irgendeine Ungerechtigkeit passieren würde, dann würde er ganz ruhig kommen und in einem ruhigen, tiefen Ton erklären, dass das jetzt Murks war.
Und dann den Basie auspacken. Aber ganz ruhig.
Ich weiß nicht, es ist so ein bisschen, wo man sich denkt, dem kann ich vertrauen. Der hat sowas so, da denkt man, ja, der weiß schon, wie es im Leben läuft.
Das wird tiefen, entspannten Männerstimmen sowieso gerne zugeschrieben. Das ist eine super Projektionsfläche. Kompetenz, Stärke, Zuversicht,
ja.
Ausgeglichenheit.
Es gibt doch diesen einen Gag von Taylor Tomlinson. Da erzählt sie davon, dass sie sich so eine erotische Geschichte angehört hat.
Und wie hieß das nochmal, explizite Romance, ne?
Ich glaube schon. Ja. Und es dauert über 20, 30 Minuten, bis zu einer eigentlichen Berührung kommt. Mhm. Aber in diesen 20, 30 Minuten vorher ist sie schon gekommen, weil der Typ einfach 20 Minuten lang nur über, bist du sicher, kann ich noch etwas für dich tun?
Ich erinnere mich, ja.
Frierst du? Ne? Und das ist so witzig, weil ich kann mir vorstellen, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht,
ja,
dass dieses Tiefe, das gibt uns so ein wohliges Gefühl.
Ja. Übrigens, falls ihr Taylor Tomlinson nicht direkt zuordnen konntet, guck mal, ob du genau diese Sache findest, dann hängen wir die in die Shownotes und sonst halt irgendwas von ihr. Die macht einfach wirklich großartige Stand-up-Comedy. Also, ist eine Empfehlung.
Ja, absolut. Werbung. Ich wünschte, ich hätte die letzten 3 Wochen immer mal wieder aufgezeichnet, weil dann hätten wir jetzt die perfekte Werbung.
Müssten wir jetzt hier nichts aufnehmen.
Matthias war wie so ein Verkäufer von so einer Teleshopping-Show. Er hat eine riesige Großbestellung bei Koro gemacht.
Hey Cheryl, guck mal, was angekommen ist.
Und dann sitzt er vor mir, isst sein Müsli und dann, wow, wow. Das ist das beste Müsli, was ich je gegessen habe.
Leute, ich habe das halt wirklich gesagt und ich meine das so. Ich liebe einfach Müsli zum Frühstück und ich habe noch nie ein so gutes Müsli gegessen. Das ist einfach eine richtig gute Mischung. Dann auch True Story, ich habe zum Probieren karamellisierte Pistazien bestellt. Und zwar, das sind ja mal so Großpackungen bei Corona, um Verpackungsmüll zu sparen, super effizient. Dann ist der Preis auch fair. So. Und das war so ein Kilo-Paket. Ein ganzes Kilo salzig karamellisierte Pistazien. Und ich habe es auch in Gedanken an dich bestellt, weil ich mir dachte, das wird dir total schmecken.
Oh, ich werde es probieren.
Nein, ich hab's heute leer gegessen.
Du hast 1 Kilo Pistazien gegessen.
Ja, nicht an einem Tag, aber ja, über die Zeit verteilt und heute den Rest. Mhm.
Unfassbar.
Ich bestelle es einfach nochmal. Du musst es probieren. Es ist wirklich gut.
Also wie ihr seht, wir steigen inzwischen komplett auf Koro um.
Ja.
Aber wir kriegen auch viele Rückmeldungen von euch. Also viele von euch sind auch schon dabei und mögen Koro sehr. Deswegen, wir haben jetzt einen Code.
Der lautet Couple Off, zusammengeschrieben und jeder Buchstabe groß. Damit spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment.
Einmal auf korodrogerie.de.
In Deutschland. In Österreich heißt die Seite koro-shop.at.
In der Schweiz koro-shop.ch.
Und dieser Code ist das ganze Jahr 2024 gültig.
Den Code und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Das war Werbung.
Magst du eher hohe oder tiefe Stimmen?
Boah, das kommt so auf den Kontext an. Und darauf, was ich vorhin meinte, ob ich eine Selbstverliebtheit raushöre oder nicht. Es gibt hohe, schrille, anstrengende, eindringliche Stimmen. Es gibt aber auch sehr melodische, angenehme, schöne, hohe Stimmen. Und das Gleiche gilt für tiefe Stimmen. Ich glaube, es gibt einen Grund dafür, dass Alexa und Siri weibliche Stimmen sind. Erstens, das ist verständlicher und zweitens, bei Männern ist es so ambivalent. Männliche Stimmen können in ihrer Tiefe teilweise auch ein bisschen was Inkompetentes oder halt nicht informiert genug haben.
Das ist gar nicht so. Ich habe mir Studien angeschaut und da fand ich einen Aspekt super interessant. Mhm. Bei männlichen tiefen Stimmen, ich weiß gar nicht, ob es nur die Männer waren oder auch Frauen, auf jeden Fall bei tiefen Stimmen geht man davon aus, dass die auch gerne Sex außerhalb der Beziehung haben.
Habe ich auch gedacht, doch interessant. Dann super. Für Siri und Alexa wäre das dann doch genau das Richtige.
Sehr interessant.
Dass man ein bisschen träumen kann.
Dadurch war es dann so, dass Männer mit sehr tiefen Stimmen weniger vertrauensvoll in Beziehungen rüberkamen. Mhm. Aber wenn jetzt ein Mann in der Bank arbeitet und irgendwas verkaufen muss, dann ist das total von Vorteil, wenn er eine tiefe Stimme hat.
Ja.
Weil er dann vertrauensvoller.
Vertrauenswürdiger, ja.
Genau, vertrauenswürdiger rüberkommt. Ja. Es gibt aber so widersprüchliche Aussagen. Man sagt zum Beispiel, dass so hohe Stimmen neurotischer, ängstlicher, instabiler wirken. Hm. Aber ich glaube, du hast es schon besser beschrieben, indem du sagst, hey, es kommt auch auf die Stimmfarbe an, ob es melodisch ist oder nicht oder ob es anstrengend eindringlich ist.
Ja.
Es gibt aber auch so frühere Studien, die sagen, dass Frauen mit sehr hohen Stimmen viel anziehender wirken und weniger mit einer tiefen Stimme.
Ich frage mich halt, wie sie das dann in diesen Studien getestet haben. Es klingt für mich alles so, als wäre nur die Tonlage getestet worden und dann, was damit assoziiert wird, also hoch bedeutet, es wird als sehr anziehend empfunden und es signalisiert, ich bin gut im Bett. Und
nee. Tief bedeutet, ich habe sexuelles Interesse. Und wenn du eine hohe Stimme hast, dann heißt es, hey, ich bin fortpflanzungsbereit. Also mit mir kannst du Kinder haben, mit mir kannst du dir was aufbauen.
Ah ja, siehst du, und auch diese beiden Messages liegen irgendwo in der Nähe voneinander, werden aber als Widersprüche behandelt. Ich glaube, ich hätte diese Tests gerne mal mitgemacht und mitgehört und so, was, wie sie das machen.
Vor allem, ich finde es ein bisschen schwierig, weil du kannst ja super viel manipulieren.
Ja.
Ich habe dazu auch eine Sprachnachricht.
Man kann mit der Stimme wirklich extrem viel machen. Ich habe jahrelang im Vertrieb gearbeitet, einer Bank. Und ich hatte extra Voice-Coachings tatsächlich, so Sprachgeschwindigkeit, Betonungen, wie viele Wörter pro Minute man so sprechen sollte, welche Worte man benutzen sollte, welche nicht. Und man kann extrem viel manipulieren über Stimme auch. Von da aus finde ich, passt das auch ja bei vielen Sachen auch zu Shitmoves und Co. Also super spannendes Thema auf jeden Fall. Auch, das ist spannend, wie ich finde, dass man bei Männern und Frauen ein unterschiedliches Sprachtempo angenehm findet zum Beispiel. Das Coaching sah im Übrigen so aus, dass wir einen Sprachtrainer hatten und wir sollten selber einen kleinen Text verfassen über irgendwas Belangloses. Ich habe eine Art Referat über ein Thema gemacht, was mich in der Bank interessiert hat, wo ich halt eine Aktion fahren wollte für die Kunden und habe dann darüber berichtet, so als würde ich jetzt versuchen, sag ich mal, den Vorstand davon zu begeistern. Und dann sollten wir davon eine Sprachaufzeichnung machen und dann wurden wir tatsächlich bewertet und eingeordnet und verglichen mit guten und mit schlechten Rednern. Und dann war auch zum Beispiel eben halt darauf herausgekommen, dass man, es gab bestimmtes Punktescoring, dass Barack Obama zum Beispiel ein extrem guter Redner ist und sehr fesselnd ist und eine sehr angenehme Redensstimme hat und Elon Musk zum Beispiel super schlecht eigentlich als Redner ist.
Genau das finde ich nämlich spannend. Die Manipulation der Stimme.
Ja.
Ich würde bei mir selber anfangen. Zum Beispiel vor 2 oder 3 Wochen ist vor unserer Podcast-Folge ist bei mir was Schlimmes passiert. Und ich habe echt keine Ahnung gehabt, wie ich danach irgendwie eine Podcast-Folge aufnehmen soll.
Ja.
Und dann habe ich mich zusammengerissen und habe auf einmal mich echt selbst verarscht. Ich habe total die Ruhe reingeholt. Ich habe erstmal ganz tief gesprochen. Dann habe ich angefangen zu lächeln. Ich habe ein bisschen gelacht zwischendrin, habe geguckt, okay, wie ist meine Stimme, wenn ich wieder ein bisschen Leichtigkeit mit reinhole. Und auf einmal, nach einer Stunde, hat das total funktioniert. Es hat so gut funktioniert, dass ich danach richtig gute Laune hatte, obwohl eigentlich nicht der Grund dafür war, gute Laune zu haben. Aber es hat mich dazu gebracht, dass ich die Dinge wieder geordneter und leichter sehe.
Ja, das macht Stimme für mich auch zu so einem interessanten Ding, weil es in beide Richtungen funktioniert. Also du sprichst jetzt von der Richtung, dass du aktiv deine Stimme benutzt, um dich selber insgesamt zu manipulieren, von außen nach innen sozusagen. Und das andere ist, die Stimme verrät ganz viel von innen nach außen, was in dir alles los ist, wie du gerade drauf bist, wie deine Situation ist. Du kannst das mit deiner Mimik gut verstecken, du kannst es mit deiner Gestik gut verstecken, aber es mit der Stimme zu verstecken, ist ganz schwierig. Außer man macht das eben, so wie du das dann gemacht hast, wirklich bewusst. Du gehst hin und sagst, nee, ich konzentriere mich jetzt ganz klar ausschließlich darauf, wie ich mit meiner Stimme arbeite.
Ja, du kriegst das nicht zu 100% weg, ne? Also ich besonders nicht. Aber jetzt auch bei der Hörbuchaufnahme, da gab es so Situationen, da wurde ich halt am ersten Tag nicht jetzt kritisiert im Sinne von, dass jetzt jemand gesagt hat, das ist total schlecht, was ich da mache, überhaupt nicht, sondern sie ist so, Iris, probier doch nochmal und probier mal so und so. Und ich weiß ja, wie es ist, wenn ich auf der anderen Seite sitze. Und dann wusste ich, scheiße, ich mach's nicht gut. Ich krieg's nicht hin. Und dann habe ich selber innerlich so eine Panik bekommen.
Da habe ich eine Frage. War diese Panik und dieses, ich kenne das doch, wenn ich auf der anderen Seite sitze, war das wirklich auch nicht mit innerer Stimme? Weil du vorhin meintest, du hast die nicht, diese innere Stimme, die spricht, die das ausspricht. Nee,
ist einfach nur Gefühlspanik. Also dass ich dann so merke, oh, mein Körper wird zittrig. Und dann habe ich gemerkt, okay, das hilft jetzt niemandem. Das hilft den Jungs da vorne nicht, das hilft mir nicht, das hilft dem Projekt nicht. Und dann habe ich versucht, immer weiter meine Stimme zu beruhigen. Und es hat funktioniert. Und dann, als ihr mir auch noch beigebracht habt, hey, geh doch mal von oben in einen Satz rein. Oder, also man kann zum Beispiel einen Satz von die Probanden oder Die Probanden. Nee, wie war das nochmal? Ich habe es komplett vergessen.
Nein, nein, das klang schon unterschiedlich, wie du es jetzt gemacht hast.
Man kann also, so von oben oder von unten in einen Satz rein und dann den nächsten Satz wieder von oben und unten abschließen und so. Und das hat mich wahnsinnig beruhigt, das abwechselnd zu machen und nicht so monoton zu klingen.
Dich hat's beruhigt und wenn man zuhört, ist es eben das Gegenteil von beruhigend, aber im positiven Sinne, man bleibt interessiert, man bleibt dran. Weil sonst stumpfst du ab und hörst nicht mehr richtig zu. Wenn jemand immer dieselbe Tonlage nimmt, immer von oben einen Satz anfängt, immer auf dieselbe Weise. Das nervt halt, entweder wenn es penetrant ist oder du hörst nicht mehr auf den Inhalt, sondern es wird eher zu einer Art Musik, ja, die dich halt einschläfert. Ne?
Ja.
Aber diesen Zugang darüber zu nehmen, die eigene Stimme ganz bewusst zu kontrollieren, da gibt es ja ganze Schauspielschulen, Methoden, wie man seine gesamte Wirkung nur über die Stimme beeinflussen kann. Grotowski ist so eine Methode. Manchen von euch ist das vielleicht gar kein Begriff, dass es unterschiedliche Methoden im Schauspiel gibt. Method Acting ist wahrscheinlich das, was mittlerweile am bekanntesten ist. Da gibt's noch ein paar mehr. Und Grotowski gehört eben auch dazu. Das war Jerzy, glaube ich, so spricht man den aus, Grotowski, einer, der diesen Weg über körperlichen Ausdruck und dann von außen nach innen, wie kannst du, wenn du deinen Körper und deine Stimme bewusst manipulierst, deinen Gesamtzustand damit herstellen, den vielleicht dein Stück, die Figur, die du gerade spielst, braucht.
Ich habe da jetzt eine Frage. Ja. Als ihr alle angefangen habt im Studium, da habt ihr euch ja auf eine natürliche Art und Weise gegenseitig beobachtet gesehen. Mhm. Hat sich dann durch diese Manipulation der Stimme und dass man das anders reflektiert und auch Bewegungsübungen und so weiter, hat man dadurch dann die anderen anders wahrgenommen im Laufe der Zeit?
Ja. Und das hat sogar ganz viel mit der Stimme in dem Fall zu tun. Dadurch, dass du jemanden im Alltag normal sprechen hörst, hast du ein Gefühl dafür, wo liegt das Spektrum? Was sind die höchsten Töne, was sind die tiefsten? Wie klingt die Person, wenn sie komplett entspannt ist und wenn sie richtig angespannt ist? Dieses Spektrum hast du. Dann hast du halt eine Erwartung von der Person. Und wenn die dann durch eine bestimmte Arbeit plötzlich Töne von sich gibt, die du noch nie gehört hast. Das ist übrigens auch nicht nur im Schauspiel, das hörst du in allen möglichen Bereichen. In Romanen würde eine Stelle so klingen, sie gab einen Ton von sich, den ich so noch nie von ihr gehört hatte. Weißt du, das, dann bist du auf einmal in einem völlig anderen Zustand. Und das ist natürlich interessant, überraschend. Du kriegst mehr Informationen, um einen Menschen neu einzusortieren. Dein Bild von diesem Menschen.
Okay, weil du neue Seiten entdeckt hast, ne?
Ja.
Aber ich frage mich, ob eine Person, die zum Beispiel vorher nicht so selbstbewusst gewirkt hat und dann dadurch, wie sie an sich gearbeitet hat, plötzlich viel selbstbewusster, erfahrener, größer wirkt.
Ja, auch das. Ganz klar. Da würde ich das jetzt nicht so nur beschränken auf die Stimme, dass das eine Ding ist, worauf man sich konzentrieren müsste und das wäre der einzige effektive Hebel. Da gibt es noch ganz andere. Ne? Da ist alles, was mit dem Körper zu tun hat, total effektiv. Auch da wieder, das Spektrum erweitert sich. Wenn du deinen Körper entdeckst, was für Bewegungen dem eigentlich Spaß machen, die er aber im Alltag nie macht, weil er fast immer nur da sitzt, an einem Schreibtisch und arbeitet. Und dann entdeckst du was Neues. Das hat sofort wie so eine Kettenreaktion auf dein gesamtes System einen Einfluss. Ganz klar. Ich schwöre dir, wenn du einen neuen Sport für dich entdecken würdest, den du noch nie gemacht hast, einen bestimmten Tanz, ich glaube, das ist auch das, was dir am ehesten Spaß machen würde, wo du Bewegungen machst, die du einfach noch nie gemacht hast, das würde was mit deiner Persönlichkeit machen. Auf jeden Fall.
Ich würde es ausprobieren.
Hättest du einen Tanz, der dich reizt?
Ja, ich finde dieses West Coast Dancing, ich weiß nicht, wie das genau heißt, das finde ich ganz fantastisch. Das ist so zart, smooth, aber voller interessanter Bewegungen. Und das, da habe ich meine Persönlichkeit darin gesehen.
Ja.
Weil jetzt Cha-Cha-Cha oder so, sind wir mal ganz ehrlich, ich bin nicht so offen. Also das da, oder bei Tango, da musst du ja irgendwie so eine bestimmte Wirkung haben, die, also ein Auftreten haben, was ich einfach, nee, ich will lieber zocken. Also
lieber zocken als Tango.
Ja.
Das ist halt, wenn du speziell nach dem Schauspielstudium fragst, ob man sich dann da so anders wahrnimmt. Na klar, weil du eben nicht nur nach den Körpersachen, nach der Tanzrichtung gehst, die dir schon zusagt, wenn du sie siehst, dass du dir denkst, oh, das bin ich, sondern du probierst ständig irgendwas anderes aus, was du überhaupt nicht bist teilweise. Und dann machst du es aber und merkst dadurch, ja, ich muss es ja auch nicht komplett sein, aber einen Anteil, den ich darin finde. den habe ich jetzt neu für mich entdeckt und mit dem kann ich jetzt spielerisch umgehen.
Das finde ich spannend.
Ich habe übrigens Bock, was auszuprobieren mit dir. Hast du schon mal mit einem Voice Jammer was ausprobiert? Mit diesem, dass du deine eigene Stimme versetzt auf deinen Ohren hörst und dabei versuchst zu sprechen?
Mhm.
Das machen wir jetzt. So, ich habe das kurz eingerichtet. Das ist stutterbox.app. Ich hänge euch den Link dazu auch in die Shownotes. Ich habe jetzt Iris vor mir sitzen. Sie hat einen Kopfhörer auf und hört alles versetzt. Sie hört mich gerade versetzt sprechen und sich selber auch. Also Iris, wie geht's dir? Erzähl mal.
Das ist wie wenn ich mit meinem Bruder telefoniere, wenn der mich auf laut stellt. Ist genau das Gleiche.
Ihr hört es wahrscheinlich gerade auch doppelt laut mit einem kleinen Echo. Aber egal. Willst du mal einen Anfang oder die Definition von Shitmoves aus unserem Buch vorlesen mit diesem Voice Jammer?
Shitmoves. Substantiv Plural. Manipulative Techniken, die im Gespräch anstelle voll und sachlich, ich kann das nicht, Argumenten zum Einsatz kommen mit einem einzigen Zweck, gewinnen um jeden Preis.
Wenn das mal keine gute Werbung für unser Hörbuch ist. Damit sollten wir eigentlich einen Spot machen. Oh Gott, wie anstrengend das wäre. Willst du mal hören, wie du geklungen hast?
Ja. Jetzt verstehe ich, warum mein Bruder oft denkt, mir geht's nicht gut, wenn ich mit ihm telefoniere. Der hat so ein altes Telefon und immer, wenn er mich auf laut stellt, höre ich mich doppelt. Das macht mich wahnsinnig.
Und redest du dann auch so mit ihm?
Wahrscheinlich, ja.
Aber du hast es, finde ich, vergleichsweise gut gemacht. Ich habe schon Videos von Leuten gesehen, die das benutzen und die dann wirklich sehr, sehr oft Silben wiederholen.
Weil man das doppelt hört oder wie?
Ja, und wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass du dich normalerweise nicht mit deiner inneren Stimme reden hörst. Und dann ist es für dich einfach nur generell eine totale Irritation, dass du dich doppelt hörst. Aber wer sich innerlich auch noch mit seiner eigenen Stimme reden hört und die dann versetzt kommt, das löst wirklich eine Komplettblockade bei vielen aus. Also dafür hast du dich wirklich verhältnismäßig gut geschlagen.
Probier du mal aus.
Okay. So, es läuft bei mir. Soll ich was vorlesen?
Warte, ich hab was. Das ist aus dem 100-Witze-Buch.
Mein Freund hat mich kurzfristig im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft eingeladen. Er hat noch ein Ticket übrig, Leider heirate ich an diesem Tag. Wenn du jemanden kennst, der Interesse hat, sag bitte kurz Bescheid. Sie wartet vor der Gottliebkirche, ist blond, 1,70 Meter groß und heißt Stefanie.
Du hast was Bayerisches gerade bekommen. Willst Echt? Du mal hören?
Ja, ich muss es mir auch einmal anhören. Sehr schön, Stefanie. Ich glaube, das kann man trainieren.
Ich habe noch eine Sprachnachricht, was ich ein interessantes Phänomen finde.
Ich spreche in meinem Alltag viel Spanisch und tatsächlich ist meine Stimme im Spanischen viel, viel tiefer als im Deutschen. Geht das vielleicht anderen auch so?
Das stimmt total, dass es in unterschiedlichen Sprachen eine unterschiedliche Tonhöhe gibt, die als normal empfunden wird. Ich hatte mal in einer Beziehung, da war ich Anfang 20, meine damalige Freundin hat immer die Serie Charmed geguckt und halt im Original. Und es ist sowieso so, dass man, wenn man Serien im Original anschaut, Filme im Original anschaut, dann wirken sie oft sehr viel besser, weil eben diese Stimmigkeit, diese Authentizität da ist, dass die Figuren so klingen, wie sie es wirklich meinen, wenn sie es spielen in der Situation. Und sobald synchronisiert wird, wird es sehr fremd. Und wir haben damals mal einfach nur, um zu checken, spanische Synchronisation von dieser Serie Charmed uns angehört. Wir kamen nicht klar, wie groß der Unterschied ist. Hör dir das mal an. So klingt das Original.
What were you doing in Chinatown? I thought that you had an interview in North Beach.
I did, but I went to Yung Lee Market after my interview to get the ingredients for my audition recipe tomorrow.
Also dieses amerikanische hohe und jetzt spanische Synchronisation.
¿Quién quiere ser normal? Si podemos ser especiales.
Yo quiero ser normal. Quiero una vida normal. No estaban por aquí las aspirinas.
Also alle, die sowohl Spanisch als auch Englisch gut können, werden wissen, das war jetzt nicht die identische Szene. Die habe ich auch nicht gefunden in beiden Sprachen. Ist auch egal, mir geht's wirklich um die Stimmen der Figuren und was das dann über die Figuren sagt, wie die sind. Nicht nur in der Situation sind, klar, man hört Aufregung und so in der spanischen Szene, sondern wie tief es runtergeht zwischendurch, wenn die sich einmal so richtig einmal ganz tief fallen lassen. Das könnten die im Original gar nicht machen. Der tiefste Ton im amerikanischen Original ist der höchste Ton vom Spanischen.
Also bekommen die in der spanischen Version viel mehr Tiefe, die Charaktere?
Keine persönliche Tiefe, nur Stimmtiefe. Ich finde, das ist wahnsinnig künstlich.
Mhm.
Und ich habe immer gedacht, deutsche Synchronisation wäre hyperkünstlich. Heute jedenfalls. Das hat ja auch eine Geschichte. Früher war das ja ganz anders. Ne?
In welchem Land ist es so, wo einfach eine Stimme für alle Charaktere genutzt wird? War das in Polen?
Zum Beispiel. Also da war es zumindest in meiner Kindheit, hat ein polnischer Mitschüler mir Chucky die Mörderpuppe auf Polnisch mitgegeben. Auf VHS. Und ich habe mir das angeschaut. Und du hast halt leise im Hintergrund noch das amerikanische Original gehört. Und drüber hat einfach eine polnische Stimme alle Figuren gesprochen.
Hi, Max hier. Eine kurze Randnotiz aus dem Schnittraum. Ich habe polnische Wurzeln und kann bestätigen, dass mit der polnischen Übersetzerstimme ist tatsächlich heute immer noch so.
Großartig. Das sind die Filmabende, die ich haben will. Das ist richtig cool.
Wäre das ein Job für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr mich da braucht. Ich würde das im Deutschen machen, dass ich einfach ein Charakter, also eine Stimme für alle Charaktere bin.
Und dann am besten noch mit Stutterbox, mit diesem Voice-Jammer.
Ja.
Und ernst gemeint die Frage, könntest du dir vorstellen, als Synchronsprecherin zu arbeiten?
Natürlich, auch als GZSZ-Schauspielerin. Ich würde alles machen.
Du hast da ja keinen Anspruch.
Ich finde das alles spannend.
Ich will auch wirklich niemanden bashen, gerade weil ich habe ja auch enge Freunde. Philipp zum Beispiel macht ja echt viel Synchronarbeit, ne? Mhm. Und ich habe großen Respekt davor, gerade weil es so schwierig ist. Aber auch da gibt es eine Geschichte, die ich leider nicht aus erster Hand selber erzählen kann, aber aus zweiter Hand von einer Freundin, die das erlebt hat. Die hat Synchronarbeit gemacht und am Anfang macht man da oft so Gruppe, dass du nicht eine Figur hast, die du synchronisierst, sondern du bist halt in Jubeln und hey, hey rufen und so, ne, in der Gruppe. Mhm. Und dann hat sie eine erste Figur bekommen, eine Ärztin in irgendeiner Krankenhausserie. Und sie hat gesagt, im Original, die hat das wirklich gut gespielt, diese Ärztin, dass sie aus dem OP-Saal kommt und der Familie sagt, es tut mir leid, ihr Angehöriger XY, das sieht nicht gut aus, Verbrennungen dritten Grades und so. Und sie meinte, die hat das einfach sehr glaubwürdig, routinemäßig gespielt und gesprochen. Und als sie das dann ins Deutsche synchronisiert hat, kam aus der Regie die ganze Zeit, mach das emotionaler, die ist viel mitgenommener. Hör mal, was sie da sagt, Verbrennungen dritten Grades, ganz schlimm. Und dann wurde das immer mehr halt in diese Richtung, es tut mir wirklich leid, Ihnen das mitteilen zu müssen,
oh
und so.
Gott.
Und dann hat sie halt irgendwann sich dagegen gesperrt und hat gesagt, das mache ich nicht, das ist so weit weg. Sie ist halt auch ausgebildete Schauspielerin, ne? Und meinte dann, ich mache das nicht, das ist mir zu künstlich. Und dann haben sie einfach umbesetzt mit auch noch einer Laien, das hat ihr auch noch einen Stich gegeben, die aus der Gruppe dann sich hervorgetan hat und gesagt hat, ja klar, ich mach's. Und die hat überhaupt nicht diskutiert, sondern sofort halt diesen Tonfall, diesen klassischen Synchrontonfall genommen.
Mhm. Es kommt drauf an. Ich denke mal, das ist von Projekt zu Projekt anders.
Ja.
Aber du musst halt immer schauen, jeder möchte irgendwie sein Ding durchsetzen in solchen Projekten. Und wenn du da einen blöden Regisseur hast, der keine guten Anweisungen gibt, dann hilft es auch nicht, wenn du die ganze Zeit nur dagegen gehst. Weil dann ist es für den Prozess insgesamt einfacher, dich zu ersetzen.
Stimmt. Da hast du leider völlig recht. Aber das ist das, was mich dann halt abschreckt daran. Dass ich dann keine Lust drauf hätte. Weil ich höre es ja nicht nur in einem oder in zwei Projekten. Das ist ja der Standardton. Wir wissen alle sofort, was gemeint ist mit dem typischen deutschen Synchronklang. Und er hat sich irgendwie dahin entwickelt.
Aber woher kommt das? Wer hat das etabliert? Das ist doch in den amerikanischen Filmen auch nicht so, dass die so sprechen.
Du meinst jetzt das Original, dass sie da anders klingen, oder?
Ja, und ich finde, auch im deutschen Schauspiel, es wird so überartikuliert. Es ist alles so deutlich.
Mhm.
Und auch wie Drehbücher geschrieben werden. Es wird immer alles genau beschrieben, was wir auch sehen.
Ja.
Und ich denke mir immer, warum? Wer etabliert das? Wer bringt das den Leuten bei? Das ist so, das ist überhaupt nicht authentisch.
Ich habe ein bisschen versucht herauszufinden, woran das liegt. Und das war nicht immer so. Es gab einen Tonfall für deutsche Synchronisation früher, so in den 60ern, 70ern noch, wenn du dir das anhörst. Das ist dann oft nicht ganz original texttreu, was die da sagen. Da wurde teilweise sogar was umgeschrieben. Einfach so. In den 50ern, da gibt es zwei Filme, Notorious ist einer, da wurde aus Uranerz, das von Nazis gehandelt wird, im Original, da haben sie dann einfach Rauschgifthändler gemacht. Weißes Gift hieß der Film dann auch auf Deutsch. Und von Nazis war gar keine Rede mehr in den 50ern, weil sie nichts davon hören wollten und trotzdem einen Hitchcock-Film in den Kinos laufen lassen wollten. Einfach Inhalte umgeschrieben. Bei Casablanca genauso. Auch Nazis rausgeschrieben. War unbequem. Aber so richtig herausgefunden, warum sich das dann dahin entwickelt hat, dass in Deutschland der Synchronton nicht mehr direkt ist. Ey, keine Ahnung.
Also wenn da irgendjemand von euch eine Antwort darauf hat, die würde mich brennend interessieren.
Warum dich auch,
ist das so? Ja, natürlich. Es ist total auffällig. Und ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, deutsche Filme, ey, das ist das Beste. Die sind so authentisch.
Meinst du jetzt deutsche Filme, also auf Deutsch oder
speziell Deutsch? Ja, auf Deutsch. Deutsch. Ja. Alleine schon, wenn deutsche Schauspieler spielen.
Okay.
Nicht alle. Ich weiß, ich stecke jetzt alle in einen Topf. Steckt man die Menschen in einen Topf?
Da sind wir wieder bei Redewendungen. Ja, das kann man machen.
Okay.
Alle über einen Kamm scheren, alle in einen Topf stecken.
Genau. Ich weiß, ich muss das alles viel differenzierter sehen. Tue ich auch. Nur ich mache es jetzt kurz mal einfach. Deswegen sage ich alle. Und im Synchron und auch im Theater. Warum ist dieser schreckliche, emotionale Ton da? In der Werbung hatten wir das auch. Da war das Phänomen, dass die Deutschen überemotionale TV-Spots brauchten. Während in anderen Ländern einfach gelacht wird. Also so diese ganzen Weihnachtskampagnen und so, die sind in Deutschland immer so übertrieben emotional. Du musst immer heulen dabei und das muss was fürs Herz sein. Und in anderen Ländern hast du in der Regel eher was Lustiges oder besonders Kreatives. Aber das besondere Kreative oder das besonders Lustige, das ist hier gar nicht so gefragt.
Okay, ich habe eine Theorie, je mehr ich dir zuhöre. Es kann sein, dass es in Deutschland einen Sonderstatus für Pathos gibt, für Leidenschaft. Und dass das zu tun hat mit dieser strikten Trennung zwischen Ernsthaft und Unterhaltung. Das gab es in der Musik ganz lange in Deutschland. E- und U-Musik. Was, welchen Zweck verfolgt denn deine Musik, die du machst? Willst du damit Menschen bilden? Ist deine Musik also ernsthaft? Oder willst du unterhalten? Bist du einfach nur Pop und Spaß? Diese ganz scharfe Trennlinie, die da gezogen wird, das hat, glaube ich, dann auch einfach als Kulturding, ne? Das schwappt überall rein. Das schwappt auf die Bühne. Das du ein ernsthafter Schauspieler bist, wenn du auch ordentlich ausgebildet artikulierst. Und du bist halt nur irgendeine Comedy-Nudel, wenn du halt manchmal ein bisschen schluffig sprichst.
Ich habe das Gefühl, dass es hier irgendwas mit Emotionen zu tun hat. Dass man auch in Beziehungen hier versucht, die Emotionen zurückzuhalten, auch in den Familien. Es ist alles immer sehr reflektiert. Also was ich zum Beispiel immer zu dir sage, was ich ja ganz toll finde an der deutschen Erziehung. Ich liebe das, wie reflektiert viele Familien sind. Davon können sich ganz viele andere Familien eine Scheibe abschneiden. Ich finde es immer total faszinierend. Als ich klein war und ich bin in andere deutsche Familien gegangen, habe ich mir gedacht, boah krass, die reden alle miteinander und die reden über ihre Gefühle und die
über Gründe für Verbote und für...
Ja, es wurde erklärt, warum man etwas nicht machen soll.
Ja.
Und bei mir zu Hause nicht. Bei mir war das einfach eine emotionale Geschichte. Ich wusste einfach, okay, ich darf das nicht. Meine Mutter wird richtig sauer, wenn ich das nicht mache. Und ich liebe das, dass ich mit diesen beiden Eindrücken groß geworden bin, weil ich dadurch wahnsinnig viel gelernt habe und viel verstehe, viel sehe. Und ich habe so das Gefühl, dadurch, dass, also zum Beispiel auch jetzt, ich komme wieder in die Werbung, ich finde die Deutschen so fantastisch im Denken. Also es ist wirklich so, wenn es um Konzepte geht, wenn etwas wirklich gut durchdacht ist, dann wusstest du immer aus Deutschland die Konzepte fantastisch. Und auch die ganzen Kollegen, die ganzen Leute, die ich hier kennengelernt habe, hat mich umgehauen. Aber was immer gefehlt hat, war so ein bisschen die Emotionalität, das Lockere, das Lustige, ein bisschen so dieses Gelassene auch.
Dadurch wird es nämlich stimmig. Die Emotionalität.
Ja.
Und weil sie nicht natürlich stimmig hier ist, sondern hergestellt werden muss und auf ein Podest gestellt werden muss, die Emotionalität, dadurch kriegt sie eine Künstlichkeit. Sie ist nicht mehr stimmig.
Ja. Und ich habe das Gefühl, es hat irgendwas damit zu tun, dass man dann vielleicht im Synchron besonders die Emotionen zeigen möchte. Wobei es doch viel stärker ist. Und zum Beispiel sage ich ja auch immer über dich, mich berührt es am meisten, wenn du nicht weinst.
Das Stichwort, das du gerade schon gesagt hast, war das Zeigen.
Ja.
Wenn du es nicht zeigst.
Ja. Also ja, vielleicht schweife ich da jetzt zu sehr vom Thema, aber ich finde das ganz spannend.
Ich finde, das ist voll drin im Thema, weil man mit der Stimme ja ganz bewusst Dinge zeigen kann. Das ist doch genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben mit dem Thema der Manipulation der Stimme. Benutzt du sie, um ganz gezielt etwas zu zeigen oder etwas, das sich sonst unfreiwillig zeigen würde, zu verbergen? Oder lässt du sie einfach so sein, wie sie gerade ist? Übrigens, der Status, den du hast innerhalb einer Gruppe, der hat auch Einfluss auf deine Stimme, wenn du es zulässt, wenn du daran nicht bewusst arbeitest. Wenn du einen Hochstatus hast und vielleicht die dominanteste Rolle in der Gruppe gerade spielst, dann wird deine Stimme dadurch automatisch tiefer. Und wenn du eher eine Randfigur bist und dich ganz viel an den anderen orientieren musst und nicht die größte Bedeutung, den größten Status hast, dann geht deine Stimme höher und bist ein bisschen mehr damit beschäftigt, was wollen die anderen? Und dadurch wird die Stimme so.
Ich finde das voll gut zu wissen, weil dadurch merkt man dann selber, wenn man in irgendwelchen Gruppen ist,
ja,
wie fühle ich mich denn gerade? Fühle ich mich hier sicher? Habe ich das Gefühl, ich meine, Hochstatus und Tiefstatus ist ja nicht, dass man immer nur einfach Macht über eine Gruppe hat,
genau,
sondern werde ich hier akzeptiert?
Ja.
Kann ich hier locker sein?
Ja.
Manchmal sitze ich irgendwo und dann merkst du, da ist so eine Person, du kannst noch so nett zu dieser Person sein, sie greift dich permanent an.
Sorry übrigens nochmal.
Und dann habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich auf einmal so ganz unsicher und hoch in meiner Stimme werde und
ja,
so bin, ne? Und überhaupt nicht mehr konzentriert bin. Und dann hatte ich so zwei andere Begegnungen jetzt mit der gleichen Person,
mhm,
und ich bin mal ganz ruhig geblieben und ja, habe meine Stimme weit unten gelassen. Und es hat sich alles verändert.
So ist es, genau.
Komplett. Und das ist ein Tipp von mir für euch, wenn ihr auf irgendwelchen Partys seid oder ein Date habt oder irgendwas, überprüft das mal bei euch. Wo sitzt eure Stimme? Fühlt mal hin und beruhigt euch selbst.
Fangt mittendrin, wenn euch so eine Person die ganze Zeit angreift, an wie Matthew McConaughey in Wolf of Wall Street.
Ich habe jetzt noch eine Sprachnachricht, die hat mich echt, ich habe da eine neue Angst jetzt.
Okay.
Und die müsst ihr alle mit mir bekommen, deswegen, ich spiele es mal ab.
Ja.
Hallo ihr zwei, zum Thema Couple of Voices habe ich mich direkt angesprochen gefühlt, denn ich hatte das letzte halbe Jahr keine Stimme. Ich habe aufgrund einer sogenannten Stimmbandparese meine Stimme verloren. Einer meiner beiden Stimmbandnerven war gelähmt und ich konnte von heute auf morgen auf einmal nicht mehr sprechen. Was mich natürlich in meinem Privatleben, aber vor allem auch in meinem Berufsalltag sehr, sehr eingeschränkt hat. Ironischerweise bin ich nämlich Unternehmensberaterin für Kommunikation. Und das war auf jeden Fall eine krasse Zeit, denn mir konnte auch keiner so genau sagen, wann und ob überhaupt jemals meine Stimme wieder zurückkommt. Und in der Zeit habe ich nochmal gemerkt, wie sehr die eigene Stimme natürlich auch die Identität prägt und wie sehr man über seine Stimme auch von anderen wahrgenommen und eingeschätzt wird. Die Menschen, die ich in dem Zeitraum kennengelernt habe, haben mir gespiegelt, dass sie mich für sehr schüchtern, sehr introvertiert, natürlich sehr still und leise halten, was so gar nicht meinem Selbstbild entspricht. Und ich habe aber dadurch einfach irgendwann selber angefangen, das zu glauben. Ich habe gedacht, naja, wenn die Leute um mich herum das so wahrnehmen, dann stimmt es vielleicht. Und so prägt dann natürlich auch mit der Zeit das Fremdbild, das Selbstbild. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Stimme genauso schnell, wie sie verschwunden ist, auch irgendwann aus dem Nichts wiederkam. Und ich das Gefühl habe, jetzt wieder ganz zu sein, jetzt wieder meine volle Identität ausschöpfen zu können. Vielen Dank für euren tollen Podcast, der mir auch in diesen 6 Monaten oft dabei geholfen hat, mal auf andere Gedanken zu kommen.
Boah, speziell das am Schluss freut mich gerade richtig, dass du dann in der Zeit den Podcast genießen konntest. Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich tun. Ich kann mich gar nicht hineinversetzen, wie es mir damit gehen würde.
Ich auch. Ich habe die Sprachnachricht gehört und mir gedacht, Wahnsinn, dass das 6 Monate lang weg ist. Und wie sie schon am Anfang sagt, die Ärzte haben gesagt, die wissen noch nicht mal, ob die Sprache überhaupt wieder zurückkommt.
Ja.
Ja, ich wusste nicht, dass es das gibt. Jetzt weiß ich, dass es das gibt. Jetzt habe ich wieder eine neue Angst.
Es gibt da eine ganze Menge, was mit der Stimme aus dem Nichts auch passieren kann. Und für vieles hat man dann auch noch nicht so eine genaue Erklärung. Hast du zum Beispiel mal Robert F. Kennedy Jr. sprechen hören?
Der ist doch so ein bisschen...
Ja, ja. Mhm. Das ist das, was ich auch sehr schade daran finde, weil, also, was du gerade sagen willst, ist, der spinnt auch, ne? Der hat Verschwörungstheorien, oder?
Nein, ich will nichts öffentlich im Podcast sagen. Ich sage nur, der ist doch so ein bisschen...
Und stopp's dort.
Das ist meine neue Masche, dass ich immer sage, der Friedrich Merz, der ist so ein bisschen.
Der ist so ein bisschen.
Ja. Und dann halte ich das offen, weil ich möchte anderen Menschen nicht in den Mund legen, was sie denken sollen.
Okay. Robert F. Kennedy Jr. klingt zurzeit so.
I also don't believe that we should have mandates. I think, you know, mandates are the government.
Und was er hat, nennt sich umgangssprachlich Sprechkrampf. Der Fachbegriff ist spasmodische Dysphonie. Ich habe einen Link auch in den Shownotes für euch, wenn ihr euch das genauer durchlesen wollt. Und das hatte der zum Beispiel auch nicht immer schon. Sondern das kam irgendwann und wurde dann immer mehr. Mhm. Man kann dagegen was tun, zum Beispiel mit Botox. Bei ihm ist das Gegenteil. Bei ihr, die gerade die Sprachnachricht geschickt hat, war es ja eine Lähmung. Mhm. Und hier ist es eine Überkrampfung von etwas im Stimmapparat, der ja komplex ist. Und da drin überkrampft etwas und kommt Überdruck und ich komme ein bisschen diese Art, dieses Sprechen zustande. Und Botox entspannt dort. Also es hilft nicht von einem Moment auf den anderen und komplett alles gelöst, sondern es ist einfach eine Form der Therapie, geht einher mit anderen, das ist dann effektiv, das macht er sicher auch und es geht dadurch aber nicht komplett weg. Man vermutet, dass die Ursache irgendwo im Gehirn ist, neurologisch, aber man weiß nicht, wodurch es überhaupt entsteht. Und was ich vorhin meinte war, ich hätte eigentlich gerne gesehen, ob wir mittlerweile in einer Zeit leben, in der wir so offen und inklusiv sind, dass das nicht mehr so festgelegt ist. Nein, mein Präsidentschaftskandidat muss eine feste, ordentliche, tiefe, männliche Stimme haben, sondern der kann sowas haben und trotzdem wählbar sein. Ist aber leider in seinem Fall schwierig, weil er Sprechkrampf hin oder her Verschwörungstheorien verbreitet. Das tut er. Das ist nicht streitbar, wenn ich das sage.
Mir geht es auch nicht darum, dass etwas streitbar ist. Ich will immer nur noch sagen, der ist doch so ein bisschen.
Und dann Punkt, Punkt, Punkt.
Genau.
Okay.
Ich brauche selber eine Pause, Matthias. Wenn ich momentan irgendwo bin, online, dann merke ich richtig, wie ich Pause brauche.
Ja, wir sind auch so weit, dass wir jetzt Pause machen könnten.
Hast du eine Sage?
Ja, ich habe noch eine ganz kurze griechische Sage zum Thema Stimmen.
Die Sirenen bestimmt, oder?
Ja.
Echt?
Ja.
Guck mal, ich werde immer cleverer.
Ja, also, wir sind wieder in der Odyssee. Mhm. Odysseus ist einer meiner Lieblingshelden in der griechischen Sagenwelt. Der ist unterwegs mit seiner ganzen Mannschaft. Ich glaube, ich habe dir, das war vielleicht sogar die erste Sage, die ich dir erzählt habe.
Ich glaube nämlich auch, ich erinnere mich.
Es ist vielleicht auch die erste, die ich gehört habe, die mein Vater mir erzählt hat, als ich klein war. Irgendwas daran ist total faszinierend, an diesem Motiv. Also Folgendes macht er. Ihm ist bekannt und seiner Crew ist bekannt. Sie segeln jetzt an einer gefährlichen Stelle vorbei. Da gibt es die Sirenen. Die sind nicht überall irgendwo im Wasser, sondern speziell bei einer Insel. Sirenen sind Mischwesen aus Frau und Vogel. Die haben Flügel und sind aber wunderschön und können singen und vor allem dieser Gesang ist so gefährlich. Wenn die singen, dann lockt das die Seeleute an und dann steuern die ihre Schiffe da in die Felsen und gehen unter.
Ja? Halt, stopp.
Ja.
Jetzt rede ich. Ich habe eine Frage. Aha. Die Sirenen, sind die ein Symbolbild für Fremdgehen?
Boah, ich würde nicht unbedingt sagen für Fremdgehen. Vielleicht sind auch nicht alle von der Crew in einer festen Beziehung und sollten das nicht machen. Aber für Verführung auf jeden Fall. Eigentlich wäre das auch eine Geschichte, die zu Tabus gepasst hätte. Du kriegst diesen Wunsch, es zu machen, aber du weißt, du darfst nicht. Wenn du es machst, ist es dein Untergang. Und das wissen die alle an Bord, ja? Odysseus ist ja so der Intellektuelle, der Clevere. Der kam ja auch auf die Idee mit dem trojanischen Pferd und so. Mhm. Der sagt, wir stecken uns alle Wachs ins Ohr, dann können wir die nicht singen hören. Der Gesang ist es, der uns da hinlocken wird und dann haben wir unseren Verstand nicht mehr. Diese Stimmen sind einfach magisch, manipulativ. Das machen auch alle. Alle stecken sich Wachs ins Ohr. Aber er sagt, bei mir ist es was anderes. Ich will die hören. Aus intellektuellem Interesse, aus Neugier. Der will wissen, wie die klingen. Und er sagt, fesselt mich aber an den Mast und lasst mich da nicht los. Also wenn ich euch dann anbrülle, und euch mit allem, was mir noch übrig bleibt an Bewegungsfreiheit, mit meiner Mimik zu verstehen gebe, macht mich frei, dann zieht die Stricke nur noch enger. Ich weiß schon, ich werde darum betteln, aber gebt mir das dann nicht. Genauso machen sie es.
Soll einer mal die Männer verstehen? Das ist echt, okay. Mhm.
Wärst du nicht neugierig, das zu hören?
Ich würde auch hingehen, ich würde mit denen feiern, ich würde doch nicht danach ins Verderben.
Nein, du würdest untergehen, nicht danach, Iris, auf dem Weg dahin.
Ach so.
Diese Insel, auf der die da hocken, die sind umgeben von spitzen Felsen. Und wenn dein Schiff in die Nähe schippert, dann geht's unter.
Ich weiß, wofür das Symbolbild ist.
Für?
Also, das ist die Insel von den Kardashians. Und die Kardashians stehen ja für so krassen Reichtum. Du hörst sie alle feiern und so. Und dann bist du auf deinem Boot und du denkst dir, boah, ich will auch einer von denen sein. Ich gehe da hin. Ich feiere mit denen und so. Aber dann kommt nämlich die Sache. Du siehst nur das Schöne.
Du musst deine Steuererklärung machen. Dafür stehen
die Felsen. Nein, es geht nicht nur um die Steuererklärung. Ich habe das schon mal gesagt. Erfolg muss man erst mal lernen. Und das ist dann das, was Odysseus macht. Der lässt sich erstmal fesseln. Mhm. Der will das lernen, der will sich das irgendwie angucken, aber der fesselt sich und sagt, nee, ich bleib da aber, wo ich bin. Und das ist nämlich die große Schwierigkeit, dass du dich nicht so blenden lässt. Oder es geht um rummachen. Also müssen wir noch herausfinden. Also erzähl mal weiter.
Ja, das ist eigentlich schon, das war's schon. Das ist eine sehr cool. Ich finde das einfach ein wahnsinnig starkes Bild.
Aber hört er da jetzt einfach nur zu und ist gefesselt?
Ja, und dann schreit er natürlich und sagt, lacht mal, genau das, was er vorher sagt. Ja. Macht mich los, ich will dahin. Leute, ich habe mich geirrt. Das ist wunderschön und wir sind auch nicht in Gefahr. Wir werden da nicht untergehen. Wir müssen da alle hin. Ihr werdet es bereuen und so. Mhm. Und die ziehen nur die Stricke fester und rudern weiter. Und haben es dadurch überlebt. Danach sterben sie alle. Er ist ja der Einzige, der die Odyssee überlebt.
Wetten, der geht nochmal heimlich zu den Sirenen?
Wahrscheinlich.
Ja.
Hinschwimmen könnte man ja. Vielleicht hat er das auch geschrien. Macht mich los, ich schwimme da nur hin, wartet ich hier, glaub, ich schwimme dann wieder zurück.
Vielleicht war es auch ein mega guter Ort. Und die sagen die ganze Zeit, komm einfach rum. Und wir singen, wir lachen. Und der lässt sich da einfach nur fester fesseln.
Ja.
Und in Wirklichkeit hat er die Zeit seines Lebens verpasst. Ich meine, so kann man es auch sehen.
Noch was man darin sehen könnte, die Armen, die Sirenen, die wollen die ganze Zeit eigentlich nur besucht werden und dann ist da diese blöde Legende im Umlauf, dass man die nicht besuchen darf, weil das gefährlich ist. Ja klar, könnte auch sein.
Also mal sehen, was ihr darin so seht.
Für Odysseus war es ein Guilty Pleasure, Thema unserer nächsten Folge. Aber da fällt mir dann eine andere Sage dazu ein.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr unsere Folge teilt.
Wenn ihr uns eure Stimmen gebt in Form von 5 Sternen oder Kommentaren.
Also das Teilen, das würde mich diese Woche sehr freuen. Wir bedanken uns.
Warum diese Woche im Speziellen?
Weil du Geburtstag hast morgen.
Oh, stimmt.
Jetzt, wenn ihr die Folge, was heißt morgen? Wir nehmen ja freitags auf.
Ja.
Jetzt heute Nacht um 0 Uhr, wenn die Folge kommt, hat Matthias Geburtstag.
Oh, das, also es wäre wirklich ein Geburtstagsgeschenk, über das ich mich echt freuen würde.
Ja. Sehr und vielen Dank auch für eure Glückwünsche. Wir haben gar nicht über meinen Geburtstag gesprochen. Das erzähle ich dann nächste Woche.
Ja. Immerhin hast du in der Folge ein Geschenk bekommen. Macht's gut.
Macht's gut.
Wir werden jetzt Spaß haben. Tschüss.